Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Heute haben wir schon den 26. Mai, das heißt auch der Mai ist schon wieder rum und wir bewegen uns auf den Juni zu. Da ist ja auch mal Zeit, kurz innezuhalten und zu schauen, was eigentlich in der letzten Woche so los war. Mein Name ist Benedikt Richter und unsere Themen heute, die sind wieder unfassbar praxisnah. Wir klären heute mal die Frage, wann man L-Thyroxin am besten einnehmen sollte, welche Nebenwirkungen unter Finasterid möglich sind und ob und wann Ocrelizumab abgesetzt werden sollte. Außerdem beschäftigt uns heute das Thema Schwarzmarkt für Arzneimittel, weil es da kürzlich eine Doku drüber gab. Macht's euch also bequem, jetzt geht's los. Aufmerksame HörerInnen wissen es sicher bereits, ich liebe kleine Auffrischungen von Beratungswissen. So Themen, die wir alle seit der Ausbildung kennen, mal wieder so ein bisschen wachrütteln. Und in dieser Woche interessiert mich die Schilddrüse. Was sagen wir so standardmäßig bei der Abgabe von L-Thyroxin? Ja, mindestens eine halbe Stunde vor dem Frühstück auf nüchternen Magen mit einem Glas Leitungswasser. Den Satz haben wir alle intus. Aber warum wird das eigentlich empfohlen und auf welche Arzneimittel und Nahrungsmittel muss man besonders achten in dem Zusammenhang? Das schauen wir uns jetzt an. Zu Beginn schauen wir mal in den Körper. Unsere Hirnanhangdrüse oder Hypophyse bildet Thyreotropin, auch TSH genannt. Dieses Hormon bewirkt, dass unsere Schilddrüse ein Molekül namens Thyronin mit einem, zwei, drei oder vier Jodatomen freisetzt. Und die mit drei oder vier Jodatomen, die sind für uns bedeutsam, weil es die wirksamen Schilddrüsenhormone sind. Die heißen Liothyronin, das ist das T3. Und, anderer Name noch in dem Zusammenhang, Thyroxin, das ist T4. Beide sind im Körper an Stoffwechsel- und Wachstumsprozessen und an der Temperaturkontrolle beteiligt. Liegt eine Schilddrüsenunterfunktion vor, dann können diese Hormone künstlich ersetzt werden. Künstlich hergestelltes Levothyroxin oder L-Thyroxin ist dabei dem körpereigenen Thyroxin, dem T4, identisch und wird vom Körper gleich behandelt. Und obwohl T3 deutlich potenter in der Wirksamkeit ist als T4, wird am häufigsten L-Thyroxin verordnet. Es liegt daran, dass T4 eine deutlich längere Halbwertszeit hat und im Körper durch Abspaltung von Jodid zum wirksamen T3 umgewandelt wird. L-Thyroxin steht auf der sogenannten Substitutionsausschlussliste. Wenn ihr das Wort bei Scrabble legen könnt, dann gibt es wahrscheinlich richtig viele Punkte. Das bedeutet für uns in der Apotheke aber, dass wir hier keine Firmen austauschen dürfen. Wir müssen das L-Thyroxin von dem Anbieter abgeben, der namentlich verordnet wurde. Wie hat es jetzt das L-Thyroxin auf diese Liste geschafft? Naja, zum einen wird L-Thyroxin im Dünndarm über Transporter ins Blut aufgenommen. Dabei werden nur ca. 70-80% des Wirkstoffs resorbiert. Im besten Fall. Und dazu kommt, dass nur minimale Mengen von diesem künstlichen Hormon für den therapeutischen Zweck eingesetzt werden. 25 bis maximal 200 Mikrogramm befinden sich in den Tabletten. Durch diese kleine Menge, die zwar im Körper eine große Wirkung erzielt, haben aber Störfaktoren einen großen Einfluss mit teilweise gravierendem Wirkverlust. Man kann das unter dem Begriff geringe therapeutische Breite zusammenfassen. Am Beispiel von L-Thyroxin zeigt sich auch immer besonders deutlich, wie wichtig es ist, auf die PTA und ihre Hinweise zu hören als Patient. So weisen wir ja immer darauf hin, dass die gleichzeitige Einnahme mit mehrwertigen Kationen die Aufnahme von L-Thyroxin behindern kann. Zu den Ionen, die zwei- oder dreifach positiv geladen sind, zählen zum Beispiel Calcium, Eisen und Aluminium. Die alle können mit dem L-Thyroxin schwerlösliche Komplexe bilden. Studien zeigen außerdem, dass die Wirkstoffaufnahme stark vermindert ist, wenn die Tabletten mit Nahrung eingenommen werden. Vor allem sollte die Einnahme von L-Thyroxin nicht im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit Milch oder Milchersatzprodukten erfolgen, weil die einen hohen Calciumgehalt aufweisen. Und da kommt im Beratungsgespräch oft die Frage, heißt das jetzt, ich muss meinen Kaffee schwarz trinken? Ja, schon so ein Schluck Milch im Kaffee kann die Resorption aus dem Dünndarm signifikant erschweren, wenn nicht genug Zeit dazwischen liegt. Auch ballaststoffhaltige Nahrung scheint sich negativ auf die Aufnahme auszuwirken. Und bei Milchalternativen wie Hafer- oder Sojadrink empfiehlt es sich, auf die Zusammensetzung zu schauen, weil da oft auch Calcium zugesetzt wird. Um das Risiko zu minimieren, wird empfohlen, Schilddrüsenhormone auf nüchternen Magen einzunehmen, Theoretisch sollten zu Nahrungsmitteln, die viel Kalzium enthalten, sogar 2 Stunden Abstand gehalten werden, was sich allerdings für die meisten bei einer morgendlichen Einnahme eher schwierig gestaltet. Daher werden 30 Minuten in der Annahme empfohlen, dass zumindest der Großteil des Schilddrüsenhormons schon resorbiert wurde. Wenn man das übrigens mal vergessen sollte, ist das nicht ganz so dramatisch. So ein einmaliger Ausrutscher, der wird keinen signifikanten Einfluss auf die Therapie haben. Nur zur Regelmäßigkeit sollte das natürlich nicht werden. Und wenn das Ganze allzu schwer fällt, weil man morgens vielleicht immer mal die Einnahme vergisst oder so, dann kann eventuell auch eine Einnahme am Abend in Betracht gezogen werden. Studien zeigen, wenn die Einnahme 30 Minuten vor dem Abendessen oder 2 Stunden danach stattfindet, dann sind die erreichten Wirkspiegel vergleichbar mit einer nüchternen Morgeneinnahme und damit genauso effektiv. Einige ExpertInnen raten sogar explizit zur abendlichen Einnahme, weil die Adhärenz größer und die Störfaktoren gegebenenfalls geringer sind. Das sollten unsere PatientInnen aber mit ihrem Arzt besprechen. Wir können aber erstmal festhalten, das Allerwichtigste für eine Therapie mit Schilddrüsenhormonen ist ausreichend Abstand zum Essen halten und eine regelmäßige, konstante Einnahme möglichst annähernd zur gleichen Uhrzeit. Ich hatte euch aber auch versprochen, dass wir noch über Arzneimittel sprechen. Also los. L-Thyroxin interagiert mit vielen Wirkstoffen. Bei einigen lässt sich das durch Abstand zur L-Thyroxineinnahme aber ganz gut verhindern. Unsere bereits angesprochenen polyvalenten Kationen können durch die Bildung von schwerlöslichen Komplexen die Resorption von L-Thyroxin vermindern, sodass Schilddrüsenhormone mindestens 2 Stunden vorher eingenommen werden sollten. Bei Substanzen, die L-Thyroxin im Gastrointestinaltrakt binden, sollte ein Abstand von 4 bis 5 Stunden zur L-Thyroxineinnahme eingehalten werden. Das gilt für die Ionenaustauscherharze wie Cholestyramin und Cholestipol sowie den Gallensäurenkomplexbildner Cholesevelam. Darüber hinaus können zum Beispiel Glukokortikoide, Beta-Blocker, Mittel zur Empfängnisverhütung oder Hormone zur Behandlung von Wechseljahrsbeschwerden die Wirkung von L-Thyroxin vermindern. Und auf der anderen Seite kann L-Thyroxin den blutzuckersenkenden Effekt von Metformin, Insulin oder Glibenclamid abschwächen. Diese Wechselwirkung gilt es bei der Einstellung zu berücksichtigen, insbesondere dann, wenn sich an der Medikation was ändert. Wichtig dabei ist, dass die Tablette immer etwa unter den gleichen Umständen eingenommen wird. Wenn also ein Patient, der mit der abendlichen Einnahme gut eingestellt ist, seinen Einnahmezeitpunkt wechselt, ist es wegen der veränderten Resorption möglich, dass der Spiegel nicht mehr im Normbereich ist. Also sagt uns ein Patient im Beratungsgespräch beispielsweise: Das mit der nüchternen Einnahme, das höre ich zum ersten Mal. Ich nehme die immer zum Essen ein, seit Jahren. Dann sollte der Patient bei diesem Schema bleiben, wenn er gut eingestellt ist. Ich persönlich sage meinen PatientInnen dann immer, dass sie es so weiterhin einnehmen sollen, wie sie es gewohnt sind. Sollten die Werte aber mal nicht so gut sein und der Arzt eine Dosiserhöhung in Betracht ziehen, dann sollten sie ihn darauf hinweisen, dass sie an der Einnahme noch etwas optimieren könnten. Apropos optimieren: Viele Menschen optimieren ihr Haarwachstum mit dem Wirkstoff Finasterid. Gerade bei uns in der Apotheke ist das tatsächlich der absolute Renner. Seit kurzer Zeit gibt es ja auch ein Finasterid-Spray zur topischen Anwendung. Aber so gut es scheinbar hilft, Finasterid ist nicht so ganz ohne. Es ist ein sehr potenter Wirkstoff mit allerhand Nebenwirkungen. Machen wir ein bisschen Theorie. Finasterid und Dutasterid gehören zur Gruppe der 5-Alpha-Reduktase-Hemmer. Diese Arzneistoffe hemmen, wie es der Name schon verrät, das Enzym 5-Alpha-Reduktase und stoppen dadurch die Umwandlung von Testosteron zu Dihydrotestosteron. Finasterid wird zur Behandlung der benignen Prostatahyperplasie sowie zur Therapie hormonell bedingten Haarausfalls bzw. bei Wachstumsstopp verwendet. Seit Oktober 2024 hat der für die Risikobewertung von Humanarzneimitteln zuständige Sicherheitsausschuss PRAC der Europäischen Arzneimittelbehörde unter Finasterid und Dutasterid auftretende Suizidgedanken ausgewertet. Jüngst wurden nun die Ergebnisse dieser Sicherheitsprüfung bekannt gegeben. Zentrales Ergebnis dabei: Wer unter der Einnahme von Finasterid-Tabletten Suizidgedanken entwickelt, soll das Präparat umgehend absetzen und ärztlichen Rat suchen. Ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben sollen sich PatientInnen, die sexuelle Funktionsstörungen unter Finasterid-Tabletten entwickeln, weil diese Stimmungsschwankungen verschlimmern können. Hierzu zählen dann die verringerte Libido, Erektionsstörungen oder Probleme mit der Ejakulation. Das gleiche übrigens für Dutasterid. Wie häufig treten diese Nebenwirkungen denn überhaupt auf? Ist das relevant? Also insgesamt 325 Fälle von Suizidgedanken, die entweder wahrscheinlich oder möglicherweise mit der Einnahme von 5-Alpha-Reduktase-Hemmern assoziiert waren, identifizierte der Prag in Datenbanken, in Fallberichten und in der wissenschaftlichen Literatur. 313 Berichte bezogen sich auf Finasterid, 13 auf Dutasterid. Der größte Teil betraf dabei Finasterid-Tabletten der Stärke 1 Milligramm. Und das sind genau die, die bei genetisch bedingtem Haarausfall zum Einsatz kommen. Eine Angabe, wie häufig diese Nebenwirkung auftritt, konnte der Prag aus den aktuellen Zahlen aber nicht ableiten. Gemäß der Untersuchung der Prag überwiegen die Nutzen der Präparate immer noch die Risiken und deshalb bleiben sie weiterhin zugelassen. Aber zum besseren Schutz von Anwendern wird künftig nicht nur in den Gebrauchsinformationen von Finasterid-Tabletten auf die mögliche Nebenwirkung aufmerksam gemacht, sondern auch eine Patienteninformation den Packungen beigelegt. Bei Dutasterid-Tabletten konnte ein Zusammenhang zwischen Suizidgedanken und dem Wirkstoff durch die Datenlage nicht gezeigt werden. Aufgrund des gleichen Wirkmechanismus wie bei Finasterid hat der Prag aber die Aufnahme der möglichen Nebenwirkung in die Gebrauchsinformationen veranlasst. Bei dem topisch anzuwendenden Finasterid-Spray konnte kein Zusammenhang zwischen Präparat und Suizidgedanken festgestellt werden. Hier ändert sich also erstmal nichts. Aber wisst ihr, wo sich was geändert hat? Bei der Empfehlung, bis wann MS-PatientInnen mit Kinderwunsch nach der letzten Ocrelizumab-Infusion sicher verhüten sollten. Dieser Zeitraum wurde nämlich jetzt deutlich verkürzt. Früher hieß es, dass Frauen mit Multipler Sklerose und Kinderwunsch 12 Monate nach einer Infusion oder Injektion mit dem MS-Antikörper Ocrelizumab sicher verhüten sollten, bevor sie schwanger werden. Diese Zeit zur Empfängnisverhütung hat sich jetzt auf nur noch 4 Monate verkürzt. Und weil Ocrelizumab alle 6 Monate appliziert wird, bedeutet es eine enorme Erleichterung für Personen mit Kinderwunsch. Mütter unter Ocrelizumab können außerdem ihren Säugling ohne Einschränkung direkt nach der Geburt stillen. Und damit sei Ocrevus, so heißt das Fertigarzneimittel, die erste und einzige hochwirksame Therapie bei MS, die uneingeschränkt für die Stillzeit zugelassen sei, erklärt Roche, der pharmazeutische Unternehmer hinter Ocrelizumab. Studien mit Daten von etwa 4000 Schwangerschaften zeigen, dass Ocrelizumab das Risiko für ungünstige Schwangerschaftsausgänge oder Neugeborenenverläufe nicht erhöht. Die Studien zeigten keine B-Zell-Konzentration beim Säugling. Auch war der Antikörper im Nabelschnurblut sowie im Serum der Babys im Alter von 6 Wochen größtenteils nicht nachweisbar, erklärt Roche. Das deute auf einen minimalen Plazentatransfer hin. Und die Studien zeigen auch, dass Ocrelizumab nur vernachlässigbar in die Muttermilch übergeht, daher auch die Empfehlung zum Stillen. Das sind doch schöne Nachrichten, oder? So, wie komme ich jetzt von schönen Nachrichten zum Thema Schwarzmarkt für Arzneimittel? Schwierig. Aber ich versuch's mal. Was eine schöne Nachricht ist, ist, dass es letzte Woche eine Dokumentation zu dem Thema gab. So, mehr kriege ich da jetzt nicht hin. Die Doku hieß Billig bis tödlich, Fälschern auf der Spur. Und zeigte, wie leicht gefälschte Arzneimittel erhältlich sind und welche Risiken damit verbunden sind. Kann man auch noch in der ARD-Mediathek anschauen, wenn es euch interessiert. Erhältlich sind die Fälschungen hierzulande bei dubiosen Internethändlern abseits der etablierten Lieferwege. Doch mit dem scheinbar sauberen, schönen Online-Auftritt der Webseiten, auf denen diese Medikamente angeboten werden, haben die hygienischen Zustände in diesen Laboren nichts zu tun, sagt Jan Obgenort, einer der Experten in der Doku und Sprecher für Europol. In der Operation Shield, die Europol koordinierte, fahndeten Beamte aus 30 Ländern im Jahr 2023 nach gefälschten oder missbräuchlich verwendeten Arzneimitteln. Die Beteiligten nahmen 300 Personen fest, konfiszierten 4 Labore und beschlagnahmten 64 Millionen Euro. Ein besonders prominenter Fall wurde in der Doku besprochen und es ist natürlich Ozempic. Das BfArM hatte darüber schon im Oktober 2023 berichtet. Das Fälschungsschutzsystem hatte bei als Ozempic deklarierten Fertigpens angeschlagen. Die Pens enthielten kein Semaglutid, sondern Insulin. Die gelangten über einen Schönheitschirurgen in Österreich an PatientInnen und diese mussten, ihr ahnt es sicher schon, aufgrund der unerwarteten Hypoglykämie im Krankenhaus behandelt werden. Die Spur führte damals in die Türkei, also schickten die AutorInnen der NDR-Doku einen als Großhändler getarnten Reporter nach Istanbul, um dort nach Händlern zu suchen. Schon spannend, ne? Dieser wurde auch dann bald fündig. In einem öffentlichen Café in Istanbul bot jemand, ohne zu wissen, dass gefilmt wurde, neben Zytostatika und dem auf Botulinumtoxin Typ A beruhenden Dysport auch Ozempic an. Aber so weit muss man gar nicht reisen. Auch in Deutschland kann man auf dubiosem Weg Arzneimittel beziehen. Die Reporter bestellten in Deutschland über einen Telegram-Kanal Ozempic. In Hamburg übergab der Händler der Reporterin dann nicht deklarierte Kanülen und meinte, diese wirkten genauso wie Ozempic, auch wenn es sich nicht um Fertigpens handle. Die Reporterin ließ sich auf das Geschäft ein und im Arzneimitteluntersuchungsinstitut in Bremen stellte sich dann heraus, in den in Istanbul gekauften Ozempic-Pens war statt Semaglutid Insulin enthalten. Die zweifelhaften Ampullen aus Deutschland hingegen enthielten tatsächlich die versprochenen 200 Milligramm Semaglutid. Hier war also ebenfalls ein verschreibungspflichtiges Medikament einfach so verkauft worden. Der Schwarzmarkt scheint vor allem Lifestyle-Präparate zu betreffen. Hinsichtlich essentieller Arzneimittel haben wir ja hier ein Krankenkassensystem, das die Kosten für lebensnotwendige Arzneimittel übernimmt. Daher ist hier der Markt scheinbar nicht so bedürftig. Auch die von den Apotheken getragene Infrastruktur, die in der Regel die Verfügbarkeit und Qualität der Arzneimittel sicherstellen kann, minimiert den Schwarzhandel mit essentiellen Arzneimitteln in Deutschland. Das ist das Credo dieser Doku. In Ländern mit geringem oder mittlerem Einkommen enthält laut Studien jedes 10. Medikament nicht den angegebenen Wirkstoff oder die angegebene Dosierung. Entweder haben Fälscher ihren Weg ins System gefunden oder Wirkstoffhersteller bringen Chargen schlechterer Qualität gezielt in Länder, die wenig Ressourcen haben, um die Qualität zu überprüfen. Das kostet Schätzungen zufolge allein in den Ländern südlich der Sahara jährlich 500.000 Menschen das Leben. So, und wenn wir jetzt 1 und 1 zusammenzählen, dann müsste das ja bedeuten, dass Apotheken enorm wichtig sind, um die Versorgung mit hochwertigen und wirksamen Arzneimitteln zu gewährleisten. Ja, wer darauf wartet, dieser Schluss bleibt in der Doku leider aus. Dann müssen wir die Info vielleicht im Beratungsgespräch oder auf Social Media platzieren, sonst macht's ja keiner. So, und mit diesem Gedanken und dieser Motivation entlasse ich euch in die neue Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr erlebt eine zauberhafte und stressfreie Woche. Und vielleicht hören wir uns ja nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.